Hallo und herzlich willkommen zu einer erneuten Sonderausgabe von TLDR, dem CISPA-Podcast rund um Themen der IT-Sicherheit und vertrauenswürdigen künstlichen Intelligenz. Mein Name ist Annabelle Theobald und ich bin gerade in Philadelphia auf dem USENIX Security Symposium, das eine der vier Top-Cybersecurity-Konferenzen der Welt ist. Mir gegenüber sitzen Gabriel Gegenhuber und Adrian Dabrowski. Sie haben hier gestern ein Paper präsentiert, in dem Sie zeigen, dass und wie Sie kritische Sicherheitslücken in sogenanntem WLAN-Calling gefunden haben. Und darüber wollen wir heute sprechen. Hallo, ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Zuerst vielleicht, wie läuft die Konferenz bisher für euch?
Ja, super. Schon einige interessante Vorträge gehört. Zwischendurch gibt es immer kleine Snacks. Der Adrian freut sich immer über die Ice Cream. Und Philadelphia ist auch eine schöne Stadt. Also uns geht's gut.
Ja, wahnsinnig inspirierende Talks. Am Ende des Abends hat man einen rauchenden Kopf von all den neuen Informationen und Research, den man da mitbekommt. Ja.
Das ist allerdings so. Tatsächlich ist gerade hier alles ein bisschen explodiert, weil vorher gab es die Soups mit rund 270 Teilnehmenden. Jetzt ist USENIX und ich schätze, dass sich die Zahl etwa verfünffacht hat. Und das merkt man hier auf den Fluren, oder?
Auf jeden Fall.
Vielleicht könnt ihr kurz erklären, was sind Themen, die euch hier interessieren? Also was sind eure Forschungsfelder und euer Fokus?
Meine Forschungsthemen sind Network Security, natürlich auch Telco Security, da wo jetzt unser Talk auch reinfällt. Aber es ist auch immer wieder interessant, wenn man dann in Vorträge reinkommt, die vielleicht nicht zum Kernthema gehören, dass man da ein bisschen reinschnuppern kann und sich vielleicht da irgendwas auch mitnehmen kann für die eigene Forschung.
Wie ist für dich?
Bei mir ähnlich, interessiert mich natürlich alles, was Mobilfunk und Netzwerke allgemein betrifft, aber interessiere mich auch ein bisschen für die theoretischen Grundlagen, wie man zum Beispiel Large Language Models absichern kann. Und da gibt es zum Glück mehrere Sessions in dieser Konferenz.
Okay, Large Language Models abzusichern, also Large Language Models würde ich jetzt mit Machine Learning irgendwie verknüpfen, aber das ist nicht dein Feld, das heißt es...
Nein, aber das ist ja das Schöne an dieser Konferenz. Wir haben 7 parallele Tracks zu unterschiedlichen Themen und man kann sich eben auch in ein anderes Feld hineinsetzen und schauen, was tut sich dort gerade, gibt es dort etwas Interessantes, wo kann man vielleicht anknüpfen, wo gibt es Gemeinsamkeiten.
Ihr beide arbeitet aber vorwiegend im Bereich Mobilfunksicherheit zusammen und ihr kennt euch auch schon länger. Gabriel, du bist von der Universität in Wien. Adrian, du arbeitest bei uns und die Hörenden kennen dich vielleicht auch schon, weil wir hatten auch schon mal gemeinsam einen Podcast aufgezeichnet, eben über euer vergangenes Paper, bei dem es darum ging, dass ihr die Mobilfunksicherheit besser vermessen wollt. Also ihr habt ein Framework entwickelt, um quasi über Europa hinweg besser testen zu können, wie sicher Mobilfunk ist. Das Thema WLAN-Calling hängt damit zusammen.
Ich würde sagen, es ist komplementär. Und zwar, Mobilfunker haben 2 Pfade, wie sie eine Gespräche entgegennehmen können oder zustellen können. Das eine ist über Funk und das ist das, was wir uns letztes Jahr angeschaut haben und eben versucht haben, europaweit oder weltweit Messungen dadurch durchzuführen, indem wir Messstationen in den einzelnen Ländern aufstellen. Und heuer haben wir uns angeschaut eben den zweiten Pfad, nämlich wenn Telefongespräche über das WLAN zugestellt werden. Das ist eine gar nicht so neue Technologie, aber sie hat in den letzten Jahren einen Aufschwung erfahren, weil es auch für die Mobilfunker günstiger ist, weil sie nicht mit ihren Antennen durch Gebäude durchfunken müssen, sondern auf die Infrastruktur zurückgreifen können, die bereits dort vorhanden ist.
Für mich als Userin bedeutet das, dass ich das oft gar nicht mitbekomme, was passiert, weil das im Hintergrund abläuft. Ich habe gesehen tatsächlich, dass in meinem Telefon es einfach voreingestellt ist, dass WLAN-Calls quasi, sobald ich irgendwo in einem Gebäude mit schlechtem Empfang bin, in einem Tunnel, einfach aktiviert werden, um die Verbindung wieder zu verbessern.
Genau, das stimmt. Und eigentlich ist sogar meistens bei den Voreinstellungen das WLAN-Calling sogar der Default. Also es wird sogar bevorzugt. Das heißt, wenn du sowohl einen guten Mobilfunkempfang hast, als auch im WLAN eingeloggt bist, wird eben der Anruf über WLAN terminiert sogar. Ja? Für die Operator ist das auch ganz cool, für die Mobilfunker, weil es eben billiger ist, weil natürlich Mobilfunk Basisstationen zu betreiben viel Geld kostet und beim WLAN-Calling brauchen sie eigentlich nur das Core-Netzwerk, also irgendein Server, der im Internet hängt, ist natürlich günstiger zu betreiben als eine Basisstation und genau, deswegen ist es relevant und ein interessantes Research-Target auch dann. Ja.
Also heißt das, dass ihr davon ausgeht, dass WLAN-Calling bald der Standard wird und Mobilfunkbasisstationen gar nicht weiter betrieben werden, weil die, die da sind, sind ja da?
Nein, es ist definitiv, dass es beides braucht, ja. Es ist eben das WLAN-Calling nett, um einfach kleine Lücken vielleicht auch zu schließen, um den Coverage zu erweitern. Vielleicht auch, wenn man einfach an Orten ist, wo man keinen Mobilfunkempfang hat, vielleicht im Keller oder so, kann eben das Handy dann auch auf WLAN ausweichen und da den Coverage erweitern. Es ist, wie gesagt, dass der WLAN-Calling eigentlich der Default ist, also dass das schon für Offloading benutzt wird und definitiv eine relevante Technologie ist.
Jetzt haben wir eigentlich viel über die Vorteile davon gesprochen. Wir sitzen aber jetzt hier zusammen, weil ihr leider herausgefunden habt, dass es Schwachstellen im WLAN-Calling gibt. Und zwar keine kleinen. Vielleicht könnt ihr ein bisschen erklären, wie ihr das gefunden habt, wie es dazu kam. Und dann reden wir noch drüber, was genau passiert.
Uns hat interessiert, was die Sicherheitsvorkehrungen eben bei dieser neuen Technologie sind und wie das umgesetzt wird, sowohl in den Telefonen, die am Markt sind, als auch von den Mobilfunkern. Und deshalb haben wir eine Vermessung gestartet und im Laufe dessen sind wir darauf gekommen, dass es eben schwerwiegende Sicherheitslücken auf beiden Seiten, nämlich sowohl bei den Telefonen als auch bei den Mobilfunkern gibt.
Was genau bedeutet das, dass es bei den Telefonen Probleme gibt und auch bei welchen Telefonen?
Auf der Telefonseite war mehr oder weniger das Problem, dass man einen Downgrade durchführen hat können. Also es gibt eben, wenn sich das Handy verbindet mit dem Mobilfunker übers WLAN, werden gewisse Security-Parameter ausgehandelt. Ein Angreifer hat in diesem Fall die Parameter downgraden können, also dafür sorgen können, dass schwächere Parameter selektiert worden sind und dass dann natürlich die insgesamte Verbindung unsicherer ist. Ja. Unsicherer heißt auf der Handyseite eigentlich, dass es einfacher ist für sehr finanzkräftige Akteure, also vielleicht zum Beispiel für Nation State, die Verbindung eben zu downgraden und dann auch zu cracken und dann eben im Worst Case auch wirklich Gespräche mit und abhören zu können.
Ich versuche das in eine Analogie zu fassen. Ja? Nehmen wir an, wir treffen uns das erste Mal und du sagst mir, dass du Deutsch und Englisch sprichst. Und ich sag, bitte sprich Spanisch mit mir. Und plötzlich fängst du an, Spanisch zu sprechen, obwohl du eigentlich gar nicht vorhattest, mir das anzubieten. Und so ähnlich. Ja, weil du es eigentlich auch gar nicht kannst. Aber in dieser Aushandlung der Mobilfunkparameter gab es bei verschiedenen Telefonen diese Lücke, dass sie Parameter akzeptiert haben, die sie eigentlich gar nicht vorgeschlagen haben. Und dadurch war es möglich, die Sicherheit auszuhebeln.
Was sind Parameter? Also wovon reden wir?
Es gibt nicht die eine Norm für Verschlüsselung und es gibt auch nicht die eine Schlüssellänge. Das heißt, wenn wir uns ausmachen, wie wir etwas verschlüsseln wollen, gibt es ganz viele eben Parameter, die spezifizieren, was die Schlüssellänge ist, welchen Algorithmus verwenden wir. Und genau die waren betroffen.
Also das bedeutet, dass ein starker Angreifer, eine starke Angreiferin hätte dafür sorgen können, dass die Schlüssellänge kürzer wird zum Beispiel.
Genau das.
Und das ist was auf Seiten des Telefons passiert, weil dort die Einstellungen nicht stimmen, die inhärenten oder?
Das war, weil die Implementierung beim Hersteller zwar kontrolliert hat, was sie einem anbietet, aber eben nicht kontrolliert hat, was vom Netzwerk angefordert wurde. Und deshalb konnte ein Angreifer diese Anforderung modifizieren.
Welcher Hersteller war betroffen?
Auf der Telefonseite haben wir eigentlich zwei Varianten des Downgrades gefunden. Die eine, die auf allen Devices funktionieren würde und eine zweite Variante, die eben noch schwerwiegender war, die spezifisch für MediaTek-Geräte existiert hat. Und MediaTek ist eben eigentlich sogar, glaube ich, der größte Chipset-Hersteller bei Smartphones. Es ist jetzt nicht unbedingt im Premium-Bereich so weit verbreitet, aber vor allem im Low-Cost-Bereich. Also es gibt zum Beispiel sehr viele Xiaomi-Devices, die dann MediaTek-Chipsets verwenden.
Von wie vielen betroffenen Smartphones sprechen wir dabei ungefähr?
Sehr schwer einzuschätzen, weil es war nicht auf allen MediaTek-Devices, sondern auch nur auf einer Subgruppe, also auf bestimmten Chipsets. Und es ist sehr schwer, da konkrete Einschätzungen über die Anzahl an Devices, die im Umlauf sind, mit diesen Chipsets zu treffen. Aber sicherlich alles zusammen, würde ich sagen, mehrere hundert Millionen.
Ob das tatsächlich passiert ist, dass das jemand ausgenutzt hat, wissen wir nicht. Ist das richtig?
Genau, das stimmt. Also wir können nicht genau abschätzen, ob das in der Praxis auch schon exploitet worden ist, ob diese Schwachstelle ausgenutzt worden ist. Aber natürlich ist es wichtig, das für die Zukunft zu verhindern. Also deswegen ist einfach Forschung in diesem Bereich sehr, sehr wichtig, weil es um Telekommunikation geht, die von uns allen benutzt wird und die soll natürlich sicher sein.
Wenn ich jetzt ein Xiaomi-Handy habe, muss ich das jetzt wegwerfen oder geht es jetzt weiter?
Nein, das ist alles kein Problem. Also Updates einspielen ist immer eine gute Idee. In dem Fall eben hat der Hersteller MediaTek sehr schnell reagiert und das mittels Android Security Update den Fix ausgespielt.
Die haben so schnell reagiert, weil ihr natürlich dazu verpflichtet seid, bevor ihr der Welt erklärt, dass es ein Problem gibt, erstmal den Herstellern aufzuzeigen, das, was nicht stimmt, damit die nachsteuern können, damit man eben nicht den ungewollten Effekt erzielt, dass AngreiferInnen jetzt erst auf die Idee kommen, etwas zu tun. Wie läuft das ab? Wann gibt ihr Bescheid und inwieweit seid ihr dann noch in den Prozess eingebunden, dann auch dafür zu sorgen, dass sie wissen, was sie updaten müssen?
Also es ist gelebte Praxis, dass man ein sogenanntes Responsible Disclosure durchführt. Das heißt, dass man eben zuerst dem Hersteller die Möglichkeit gibt, Gegenmaßnahmen zu setzen bzw. zu implementieren und an die Kunden auszuspielen, bevor man über die Schwachstelle öffentlich redet. Wie zum Beispiel bei so einer Konferenz. Warum redet man dann überhaupt öffentlich über Schwachstellen? Nun, die Forschung lebt ja davon, dass man erfährt, was es für Schwachstellen überhaupt gibt, wie sie funktionieren, damit man eben in Zukunft solche Arten von Schwachstellen verhindern kann.
Ist das auch eine Art Druckmittel, die Hersteller auch dazu zu bringen, tatsächlich sich um diese Schwachstellen zu kümmern?
Ja und nein. Also die Geschichte des Responsible Disclosures geht ja eigentlich zurück in die Ende der 90er Jahre, wo es das Full Disclosure Movement gab, mit zum Beispiel der berühmten Bugtrack-Mailing-Liste von Aleph One. Und damals war es so, dass die Hersteller grundsätzlich oder fast grundsätzlich durch die Bank solche Security-Incidents ignoriert haben. Forscher haben das gemeldet, es ist einfach nichts passiert, Monate, Jahre lang. Und in dem Full Disclosure Movement ging man dazu über, es einfach auf eine Mailingliste der Welt zu präsentieren, in der Hoffnung, dass es dann genügend betroffene Kunden gibt, die dann Druck auf die Hersteller ausüben, dass sie diese Änderungen und die Sicherheitslücken, also diese Änderungen vornehmen oder diese Sicherheitslücken schließen. Das hatte aber natürlich ungewollte Nebeneffekte, weil sehr schnell diese Lücken dann auch ausgenutzt werden konnten für kriminelle Zwecke. Aber es hat dazu geführt, dass die Hersteller Sicherheit ernster genommen haben. Und eben Anfang der 2000er, Mitte der 2000er hat man sich eben auf ein Responsible Disclosure geeinigt, kann man nicht sagen, aber es ist jetzt quasi Industriestandard oder gelebte Praxis, dass man eben dem Hersteller vorher Zeit gibt, sich darum zu kümmern. Eine angemessene Zeit, in der Regel irgendetwas zwischen ein paar Wochen und ein paar Monaten.
Und sind die Hersteller verpflichtet, ihre Kunden über solche Schwachstellen zu informieren?
Weder rechtlich, also moralisch vielleicht schon, aber rechtlich gibt es da keine Handhabe. Und da hilft vielleicht bei dem Responsible Disclosure, dass man sagt, okay, wir haben eine Deadline. Und danach wird diese Lücke öffentlich.
Gabriel, wart ihr jetzt daran beteiligt, auch eine Gegenmaßnahme zu entwickeln? Oder lag das jetzt dem Hersteller?
Das ist dann eher beim Hersteller. Also wir zeigen auf, wo die Probleme liegen, wie genau, vielleicht liefert man auch einen Proof of Concept mehr oder weniger, wie man die Schwachstelle ausnutzen kann. Das verpackt man dann in eine E-Mail, in ein Paper vielleicht direkt auch, ja. Schickt das mit beim Responsible Disclosure an den Hersteller und oft gibt es Rückfragen vom Hersteller, wenn Dinge unklar sind, eben ist man insofern noch involviert, dass man Dinge aufklärt, aber wirklich für den eigentlichen Fix ist schon der Hersteller selbst verantwortlich.
Okay, das war jetzt quasi die eine Sicherheitslücke, die ihr gefunden habt, die auf der Geräteseite liegt. Ihr habt aber auch noch mehrere Probleme auf der Funkerseite gefunden. Vielleicht reden wir darüber, was da passiert oder schiefläuft.
Wir haben uns die Sicherheitsparameter von 275 Mobilfunkern weltweit angeschaut und eben wollten festhalten, welche Algorithmen unterstützen sie, welche Schlüssellängen. Und da ist uns eben aufgefallen, dass bei den Schlüsseln es immer wieder Wiederholungen gab. Und das war zuerst nicht zuordnenbar, wie das zustande kommt. Und dann haben wir mehr Daten gesammelt und es ist auffällig geworden, dass 16 dieser Internetserver, die den Mobilfunker verwenden fürs WLAN-Calling, die zu insgesamt 13 Mobilfunkern gehören, immer wieder dieselben Schlüssel verwenden. Und das war sehr verdächtig, weil da gab es kein Muster. Die einen waren in Europa, die anderen in Afrika oder in Asien. Und im Laufe der Zeit hat sich dann herauskristallisiert, dass die alle von demselben Hersteller sind. Und dass das eigentlich nicht sein dürfte, weil diese Schlüssel haben zwei Eigenschaften, die sie erfüllen müssen. Sie müssen zufällig sein und sie müssen privat sein. Also niemand anderer sollte sie kennen. Wenn aber dieselben Schlüssel von 13 verschiedenen Mobilfunkern verwendet werden, dann heißt das auch, dass sie nicht mehr privat sind, dass jeder dieser Mobilfunker dieselben privaten Schlüsseln hat.
Wir reden von kryptografischen Schlüsseln. Ich glaube, vielleicht müssen wir diesen Schlüsselaustauschprozess, kann man den einfach erklären?
Ich versuche es mal. Also, wenn Telefongespräche über das Mobilfunknetz zugestellt werden, dann gibt es da vom Mobilfunknetz bereits eine Verschlüsselung. Wenn das aber übers WLAN geht, das ist eine Infrastruktur, die nicht dem Mobilfunker gehört, hat man beschlossen, einen zusätzlichen sogenannten Tunnel einzuführen, über den dann das eigentliche Protokoll geschickt wird. Und für diesen Tunnel gibt es ein Schlüsselaustauschverfahren, in dem zuerst eben ein Schlüssel ausgehandelt wird auf eine sichere Art und Weise. Und damit können dann die restlichen Tunnelparameter und die Authentifizierung und so weiter durchgeführt werden. Und dann kommt ein zweiter Tunnel dort hinein.
Nur für mich zum Verständnis, wenn immer wieder diese Schlüssel müssen dringend geheim sein, sonst ist das ganze Verfahren eigentlich sinnlos. Und wenn du sagst, es wurden immer wieder dieselben Schlüssel verwendet, dann ist das einfach das Unding.
Genau, dann sind sie weder geheim noch zufällig. Mhm. Wir wussten einfach nicht, wie kann das sein, dass hier nicht zusammenhängende Mobilfunker alle dieselben Schlüssel verwenden. Das ist auf jeden Fall sehr verdächtig. Und wir haben uns an die Interessensvertretung der Mobilfunker gewandt, die eben ein Responsible Disclosure Programm betreuen, die uns dann geholfen haben, all diese Mobilfunker und den Hersteller zu kontaktieren und diese Informationen eben weiterzugeben, damit die dagegen steuern können.
Und die haben das dann getan und ist dann was daraufhin passiert?
Der Hersteller ZTE hat eben dann uns wissen lassen, dass es ein Versehen ist, dass diese Schlüssel aus dem Produktionstest stammen und eben dann unabsichtlich zu den Mobilfunkern mit ausgeliefert wurden.
Und jetzt wurde das Schlüsselaustauschverfahren verändert, wisst ihr das? Also wisst ihr, ob da was passiert ist?
Genau, wir haben unsere Scans weiterlaufen lassen und konnten dann eben tagesgenau abbilden, wann welcher Mobilfunker Updates eingespielt hat. Wir haben auch versucht, mit einem der Mobilfunker Kontakt aufzunehmen. Leider sind die halt aber alle sehr verschlossen und geben nicht viel Information preis. Das Einzige, was wir erfahren haben, ist, ja, sie kümmern sich um den Fix. Und sie waren dann tatsächlich auch die Ersten, die ihn eingespielt haben.
Welche Mobilfunker waren betroffen? Sind Mobilfunker in Deutschland betroffen, Österreich betroffen, der Schweiz? Könnt ihr dazu was sagen?
Also es hat Mobilfunker in Europa, Asien und Südamerika gegeben. In Europa hat es eben in Ungarn, glaube ich, einen gegeben, in Slowakei einen und eben auch einen österreichischen. Das war die Hutchinson 3, die da betroffen war. Mit der hatten wir eben dann sogar persönlichen Kontakt, ja. Es ist halt immer sehr schwierig, die Mobilfunker zu erreichen, weil es selten irgendwie einen Security-Kontakt gibt. Also wir beim österreichischen Provider zum Beispiel haben wir dann sogar über LinkedIn Leute ausfindig gemacht, die dort arbeiten und die dann einfach per E-Mail angeschrieben. Ja. Deswegen war es aber super hilfreich, die GSMA, also die Interessensvertretung der Mobilfunker, beim Disclosure-Verfahren an Bord zu haben, weil die natürlich da Kontakte haben und das dann an die entsprechenden Mobilfunker weiterleiten können. Weil eben wenn wir das machen hätten müssen, dass wir die 16 oder 13 Mobilfunker direkt kontaktieren, dann wäre das sicherlich sehr schwierig geworden. Ja.
Für NutzerInnen bedeutet das, dass sie einfach jetzt quasi kontinuierlich Updates einspielen und ansonsten erstmal nicht handeln müssen.
Es heißt auch für die Mobilfunker kontinuierlich Updates einspielen.
Das sollte sowieso gelebte Praxis sein, oder?
Genau, und für die serverseitige Lücke eben müssen die Mobilfunk-Kundinnen eigentlich nichts machen, sondern einfach das sind die Mobilfunker jetzt dran, dass die Updates einspielen. Die meisten haben es eingespielt oder eigentlich haben es alle schon eingespielt gehabt. Wir haben jetzt in neuerlichen Scans dann gesehen, dass die Lücke trotzdem wieder aufgetaucht ist bei ein paar Mobilfunkern. Also da sind vielleicht wieder ein paar Hoppalas passiert. Das haben wir natürlich auch schon wieder an die GSMA gemeldet. Also hoffentlich sind wir die Lücke dann bald endgültig los. Aber ja, die Arbeit wird, ja, es gibt immer was zu tun für uns Forscher und ForscherInnen.
Die Forschungsfrage, die sich nämlich hier stellt, ist, wie können denn in Zukunft Endgeräte oder Netzwerk-Clients im Allgemeinen feststellen, dass die Schlüssel, die angeboten sind, tatsächlich frische Schlüssel sind und zufällige Schlüssel sind. Und das ist eben ein aktives Forschungsfeld, wo man sich überlegt, wie kann man eben diese sogenannten Freshness-Tests, die frische Tests durchführen.
Werdet ihr an dem Thema weiterforschen?
Das ist etwas, das nicht mehr Einzug halten wird in die aktuellen Netzwerkgenerationen. Wenn, dann müsste das zum Beispiel in 6G dann einfließen.
Bedeutet das, dass ihr euch damit beschäftigt?
Das bedeutet, dass es eines der möglichen Fortsetzungen von unserer Arbeit ist.
Okay. Ich merke, du willst lieber vage bleiben. Okay. Werdet ihr beide weiterhin zusammen forschen? Seid ihr ein eingespieltes Team, das so bleibt?
Ja, das hat in der Vergangenheit ganz gut funktioniert. Ich glaube, wir ergänzen uns da auch ganz gut. Ich bin immer wieder ein bisschen der praktischere Typ und Adrian bringt dann die Science rein.
Danke für das Kompliment.
Ihr beide habt euch in Wien kennengelernt, ja? Also man hört, dass ihr beide Österreicher seid, das ist jetzt nicht versteckt.
Also unsere Kooperation geht zurück, noch bevor ich mein Doktorat in Wien gemacht habe. Und seitdem arbeiten wir zusammen, obwohl wir dann teilweise räumlich sehr weit auseinander waren.
Ich wünsche euch beiden noch ganz viel Spaß und Erfolg auf der USENIX. Wie wir es nennen, das ist das USENIX Security Symposium. USENIX macht noch sehr viele mehr Konferenzen, das muss man mal dazu sagen. Wie lange seid ihr noch hier?
Die Konferenz geht jetzt bis Freitag. Ich hänge dann noch ein paar Tage in New York City dran, da freue ich mich auch schon drauf. Genau.
Und ich werde gleich am Tag danach zu meiner Familie zurückkehren.
Ich wünsche euch einen guten Flug und noch gute Tage hier.
Danke sehr.
Danke.